Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Jan-Lennart Struff schafft die große Überraschung und kommt ins Achtelfinale. Zwei noch größere Überraschungen gibt es im Damen-Draw. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tour Le Jour, unserem Daily von Chip and Charge, hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich glaube, ähnlich angetan von diesem Tag wie ich, Philipp Jobert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war schon nicht schlecht heute, oder?
Das hat Spaß gemacht. Das war wieder so ein Tag, eigentlich viel zu viele Geschichten für eine Sendung. Also stürzen
wir
uns rein.
Stürzen wir uns rein und wir stürzen uns rein in das Match des Tages. Und wie kann es anders sein als das Match von Jan-Lennart Struff gegen Borna Coric heute? Wir hatten ja vorher auch die Frage gestellt, unsere Gewinnspielfrage war ja die, welches von vier Matches ihr auswählen konntet, welches das längste war. Und 7 oder 8 hatten sich direkt dann für Coric gegen Struff dann auch entschieden und sie haben recht behalten. Das Spiel zwischen Jan-Lennart Struff und Borna Coric hat 4 Stunden und 22 Minuten gedauert und Jan-Lennart Struff hat am Ende dieses Match mit 11-9 gewonnen. Zwischendurch lag er im 5. Satz mit Break zurück. Bei 6-6 hatte er seinen Aufschlag verloren, konnte dann sofort das Rebreak schaffen. Dann ging es hin und her und dann beim Stand von 10-9 konnte Jan-Lennart Struff seinen ersten Matchball verwandeln. Er hat vorher den ersten Satz mit 6-4 verloren, dann konnte er den zweiten ganz klar gewinnen mit 6-1, verlor den dritten wieder mit 4-6, gewann den dritten im vierten im Tiebreak mit 7-1 dann. Und der fünfte ging 11-9 an Jan-Lennart Struff. Es ist das erste Mal, dass er das Achtelfinale eines Grand Slams erreicht. Jetzt nochmal die Bestätigung. Er hatte vorher noch nie das Achtelfinale eines Einzel-Grand Slams erreicht. Dies ist die Premiere für ihn. Und er hat es verdient geschafft. Und er hat es mit einer bemerkenswert guten, couragierten, tapferen Leistung gebracht. Couragiert ist, glaube ich, der richtige Ausdruck hierfür, weil Jan-Lennart Struff hat niemals in diesem Match zurückgezogen. Und das ist etwas, wovor ich den Hut ziehe. Wie geht's dir?
Ich denke, man kann es so zusammenfassen, selbst wenn er das verloren hätte, dann hätte er sich eine Gewichtsklasse nach oben bewegt. Man traut ihm jetzt solche Matches zu. Er ist jetzt jemand, von dem man erwarten kann, dass er solche Matches gewinnt. Und das ist schon mal ein Unterschied zu dem, was in den vergangenen Jahren war. Und es ist ja nicht so gekommen, dass das jetzt wirklich völlig überraschend gewesen ist, sondern mit Ankündigung über die letzten Monate. Man hat quasi dabei zuschauen können, wie sich Struff in diese Richtung bewegt hat. Und Coric ist nicht der größte Grand-Slam-Spieler. Die Bilanz ging ja dann nachher auch nochmal auf Twitter rum. Ich glaube, er steht jetzt bei 18-18 Matches. Man würde, wer erwarten von jemand wie ihm, aber er ist natürlich ein sehr unangenehmer Spieltyp für jemand wie Struff. Und Coric war ja in diesem Match zahlreiche Male nah dran, das über die Ziellinie zu bringen. Im 4. hat er mehrere Gelegenheiten, wo er nur 2 Punkte vom Match entfernt war. Im 5. hat er das Match aufgeschlagen, hat immer wieder Chancen gehabt beim Aufschlag von Struff, aber er war nicht in der Lage, das über die Linie zu bringen und Struff war es. Und es war keine Überraschung, dass Struff es geschafft hat, weil er einfach die Ausstrahlung hatte, die, glaube ich, Coric ihm auch abgenommen hat, diesen Selbst oder diesen Glauben an sich selbst und vor allem aber auch die spielerischen Mittel. Wenn man so ein bisschen sich das Match anschaut, die Bilanzen anschaut, dann sieht man, Coric hat wirklich sehr gut beim ersten Aufschlag dominiert. Aber wie Struff hat er Probleme gehabt, den ersten Aufschlag reinzubringen. Beide nur, glaube ich, knapp über 50%. Und Coric hatte am Anfang einen Vorteil bei den Return-Spielen, hat es einfach sehr gut gemacht, gerade gegen den ersten Aufschlag von Struff. Aber dann zum Ende hin hat sich Struff da immer mehr reingefuchst und hat dann wirklich auch so seine ganze Körperlichkeit eingesetzt. Obwohl auch er platt aussah, schien er dann körperliche Vorteile zu haben. Dieses Bullige hat ihm dann sehr geholfen gegen Coric.
Was mich beeindruckt hat in diesem gesamten fünften Satz war, er hatte relativ häufig auch 0-30 beziehungsweise 15-30. Struff ist aber nicht an der Grundlinie verblieben, sondern hat sein Heil in der Flucht nach vorn gesucht. Er hat zum Beispiel Surf and Volley zwischendurch gespielt. Er hat dann mit einem guten Vorhandball das so eingeleitet, dass er am Netz abschließen konnte. Er ist immer aktiv geblieben und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so eine Geschichte war, die ihn dann am Ende über die Ziellinie gebracht hat, weil er hat nicht gezögert. Und wir haben beim letzten Mal schon gesprochen, so ein Match hätte er letztes Jahr wahrscheinlich verloren gegen Radu Albot. Dieses Match hätte er wahrscheinlich auch letztes Jahr verloren. Und da ist eine Entwicklung, eine so offensichtliche Entwicklung bei ihm eingetreten, die wirklich Respekt abnötigt.
Als ich in Rom war, da hieß es eben, dass er mittlerweile mit Craig O'Shaughnessy zusammenarbeitet. Wer den nicht kennt, das ist so ein bisschen der Statistikguru unter den ATP-Trainern. Jemand, der eben sehr daran glaubt, die Punkte kurz zu halten, häufiger ans Netz zu kommen. Das sind so ein bisschen seine beiden großen Philosophien. Und ich denke, das sieht man bei einem Struff, dass er mit diesen Mitteln mehr arbeitet. Und er muss ja gar nicht an der Grundlinie bleiben. Er ist wirklich jemand, der die Abkürzung suchen kann. Weil wenn er sich auf reine Grundlinienduelle einlässt, dann wird ihn Djuric einfach irgendwann besiegen, weil Djuric halt diesen Platz so breit machen kann und dann Djuric Struff von Ecke zu Ecke. Und das war zwischendrin im Match so, da hatte Djuric die klaren Vorteile abseits seines ersten Aufschlags, war das die große Stärke. Und Struff hat das halt ein bisschen unterbunden. Und trotzdem gehört da natürlich Nervenstärke wie auch ein bisschen Glück dazu, dass er das dann rüberbringt. Aber beides war eben hart erarbeitet in den letzten Monaten.
Und das Doppelspiel kann ihm ja dadurch auch oder dazu auch richtig gut geholfen haben, weil am Netz ist er wirklich sehr, sehr gut. Du hast es angesprochen, etwas mehr als 50%. Struff hatte 51% erste Aufschläge, Bonner Djuric 55% erste Aufschläge. Netz Punkte gewonnen, Jan-Lennard Struff 32 von 53, Bonner Djuric 22 von 36. Also Struff ist häufiger ins Netz gegangen. Der Ausgleich an Punkten, beziehungsweise der Verbleib der Punkte war allerdings überall gleich. Winner 66-56 für Jan-Lennard Struff. Die Unforced Errors, die als Statistik dann diskutierbar sind, aber Bonner Djuric hatte dort mehr Unforced Errors als Jan-Lennard Struff. Am Ende hat Struff 12 Punkte mehr gemacht als Bonner Djuric. Aber wie gesagt, dieses Doppelspiel, das scheint ihm dann auch geholfen zu haben in den letzten anderthalb Jahren.
Ich denke, wo man das zum Beispiel auch gut sieht, darin, wie sicher seine Smashes sind. Da müssen wir nur auf seinen nächsten Gegner schauen. Novak Djokovic ist berühmt dafür, dass er nicht der Meister ist, Smashes unterzubringen. Und ein Jan-Lennard Struff schafft das mittlerweile auch in den engsten Situationen auf sichere Art und Weise. Ich meine, wir hatten diesen Punkt vor zwei Tagen bei uns auf Twitter, den wir da auch geteilt hatten, wo er einen der Punkte des Tages gespielt hat. Heute hat er in engen Situationen zwei, dreimal ein Smash drin gehabt und all das übt man ja. Man übt Netzangriffe, man übt ein gewisses strategisches Denken, man übt den Smash, man übt den Return und in all den Bereichen hat er ja Fortschritte gemacht, seitdem er sich zu einem richtig guten Doppelspieler entwickelt hat.
Das ist ist auf jeden Fall ein beeindruckender Sieg von Jan-Lennard Struff. Ich habe es gesagt, zum ersten Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten 16 bei einem Grand Slam Turnier. Und er trifft jetzt auf niemand Geringeren als Novak Djokovic. Der hat heute gegen Salvatore Caruso überhaupt keine Probleme gehabt. 6-3, 6-3, 6-2. Jan-Lennard Struff hat jetzt 4,5 Stunden auf dem Platz gestanden, hat auch gegen Radu Albot lange durchhalten müssen. Es ist eigentlich alles jetzt, was noch kommt, ist Zusatz. Er ist der ganz, ganz große Außenseiter gegen Novak Djokovic. Er kann, glaube ich, Novak Djokovic einen guten Kampf anbieten. Dass er ihn über Best of Five besiegen kann, das glaube ich jetzt im Moment nicht. Aber Jan-Lennard Struff hat hier ein exzellentes Turnier gespielt. Das können wir schon mal festhalten.
Das können wir festhalten. Egal, wie das Match gegen Djokovic läuft, ich denke, er wird hier auch versuchen, die kurzen Punkte zu spielen. Der Großteil der langen Ballwechsel oder längeren Ballwechsel dürfte an Djokovic gehen. Djokovic hat natürlich all die spielerischen Mittel, die Djokovic hat, nur halt 10% besser. Er hat noch einen besseren Rückschlag, hat eine fantastische Rückhand. Seine Vorhand ist mittlerweile so sicher. Das Netzspiel eben wirklich nicht sein Ding. Vielleicht kann Struff ihn ans Netz locken, aber da wird kaum ein Vorbeikommen sein. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn das über vier Sätze geht, wenn da so ein 6-4 oder ein 7-5 Satz für Struff zwischendrin ist. Aber Djokovic alleine durch seinen Return wird wahrscheinlich genug Breaks schaffen, dass er das am Ende relativ sicher gewinnt.
Novak Djokovic, über den haben wir bislang mit am wenigsten erzählt hier in diesem Podcast, in diesen Dailies. Es gibt einfach nicht so richtig viel zu erzählen. Djokovic spielt seinen Stiefel runter und das ist einfach so gut, dass seine Gegner keine Chance haben.
Ganz ehrlich, ich habe heute auch nicht viel geguckt, weil warum? Es passiert so viel Spannendes, Interessantes. Caruso ist nicht die Art von Spieler, die Djokovic auch nur auf dem Papier wirklich herausfordern kann. Wir wissen, was Djokovic imstande ist zu leisten, gerade nachdem er hier so wach in der ersten Runde wirkte gegen Hubert Hurkacz. Und jetzt werden wir sehen, wie kann er mit dem Spielstil von Struff umgehen. Und auch für Djokovic wird es ab jetzt spannend, denn danach könnte dann ja Fonini oder Zverev warten. Das ist dann nochmal eine andere Hausnummer.
Das ist nämlich die nächste Begegnung, die wir besprechen. Fabio Fonini gegen Alexander Zverev im Achtelfinale. Es gibt einige fantastische Achtelfinals hier bei den Herren. Alexander Zverev hat heute gegen Dusan Lajovic gespielt in einem Rematch der zweiten Runde letztes Jahr. Letztes Jahr war es ein absolut zähes Match zwischen Zverev und Lajovic, das damals Zverev in 5 Sätzen gewann. Und beide haben sich gedacht, ach komm, das war letztes Jahr schon so schön, das machen wir dieses Jahr nochmal. Irgendjemand muss Zverev sagen, es ist nicht Best-If-Five, sondern Best-Of-Five, weil er muss nicht unbedingt in 5 Sätzen gewinnen. Er hat aber in 5 Sätzen gewonnen mit 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 und 6-2. Und man hat, das kann man eigentlich als Beispiel für dieses fragile Gebilde des Zverev-Spiels im Moment nutzen. Zverev hat die ersten beiden Sätze sogar relativ souverän gewonnen, auch wenn man nicht sagen kann, dass das sonderlich hübsch war oder dass das übersouverän war, aber er hat sie sicher gewonnen. Aber im dritten Satz kam dann ein Break von Dusan Lajovic und alles ist so ein bisschen in sich zerfallen. Im vierten Satz hat Zverev dann bei 1-4, glaube ich, so ein bisschen den Satz dann auch abgeschenkt, um sich dann auf den 5. Satz vorzubereiten, den er dann wieder sehr konzentriert gespielt hat. Aber das ist alles im Moment noch so ein bisschen wie ein Kartenhaus im Sturm.
Und man möchte jedes Mal Murray, Murray, Murray rufen, denn so ist Murray jahrelang durch Grand-Slam-Turniere durchgegangen. Matches, die er schon zu kontrollieren schien, gingen dahin. Matches, bei denen man vielleicht erwarten würde, dass er ein bisschen straucheln könnte, hat er relativ souverän gewonnen, aber er hat es nie einfach mal so komplett routiniert runtergespielt. Und das scheint zumindest bei Zverev hier in Paris nicht der Fall zu sein. Er hatte ja hier ein bisschen langsam einen Start. Dann hat Lajovic nicht die Chance genutzt. Ist Zverev wirklich davon gezogen, man geht oder kann davon eigentlich ausgehen, er bringt es in 3 nach Hause. Gelingt ihm nicht, am Ende eben hier der Sieg. Wenn ich es korrekt gesehen habe, hat er einen einzigen Punkt mehr gewonnen. Aber gut, er hat halt eben diese berühmten, wichtigen Punkte gewonnen. Und Lajovic wird sich wahrscheinlich schon ein bisschen ärgern, weil er teils ein bisschen wild war in dem Match. Aber für ihn ist das bisher eine fantastische Saison gewesen, die er hingelegt hat. Und auch Zverev kann jetzt, wo wir so häufig über die Punkte gesprochen haben, zumindest sagen, hey, der Titel in Genf, die Punkte hier, damit habe ich schon mal die Punkte aus dem letzten Jahr aufgeholt, wo er ja hier im Viertelfinale stand und jetzt ist für ihn eigentlich auch nur noch Zugabe. Er geht zumindest, würde ich sagen, als leichter Underdog ins Match gegen Fonini, sollte es zum Match gegen Djokovic oder vielleicht Struff, aber wahrscheinlich Djokovic kommen, dann wäre er klarer Außenseiter auf dem Sand zurzeit.
Alexander Zverev hat in den letzten Jahren immer auch von seinem Aufschlag gezehrt. Ein Aufschlag, ein guter Aufschlag ist dann ja auch fast die halbe Miete für einen guten Punkt bei eigenem Aufschlag. Er hatte mit 61% hatte er sogar eine ganz annehmbare Quote. Die ist allerdings in den letzten 1,5 Sätzen erst hochgegangen. Vorher hatte er zwischendurch 40-50%. Er hat zu 72% den Punkt nach dem ersten Aufschlag gemacht. Aber es bleibt nach wie vor der zweite Aufschlag als absolute Baustelle. 33% seiner Punkte hat er nach dem zweiten Aufschlag gemacht. Das ist eine Quote, ich habe es nachgeguckt, letztes Jahr bei seinen Turniersiegen bzw. Masters in Madrid oder in Rom dann auch, hat er über 50% der Punkte mit seinem zweiten Aufschlag gemacht. Darren Cahill hatte in einem Podcast vor dem Turnier gesagt, ja, er ist im Moment noch so ein bisschen zu durchschaubar in seinem Spiel. Da sind solche Leute wie Stefanos Tsitsipas einfach ein bisschen weniger vorhersehbar in ihrem Spiel. Die Gegner wissen im Moment, worauf sie sich einstellen können. Alexander Zverev hat ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl, aus dieser Routine auszubrechen, aus diesem Grind. Wir haben es schon ein paar Mal besprochen hier in den ersten Dailies. Aus diesem Grind rauszukommen, einfach mal zu sagen, okay, ich werde jetzt diese Punkte dann abkürzen.
Ja, Nick Schneider hatte ja ein Zitat auch von Zverev gebracht. Wir kennen jetzt nicht den absoluten Kontext von dem Zitat, aber da ging es darum, dass eben ihm, ich glaube, John McEnroe und Boris Becker auch empfohlen haben, offensiver zu spielen. Er hat gesagt, nee, aber eben, ich habe so viel Power, ich kann auch ein Stück weiter hinter der Grundlinie stehen, als es andere Spieler können. Aber es ist eben dann ja wirklich eine gewisse Einstellung dem Match gegenüber. Es ist ja auch etwas, das er dem Match demonstriert, wenn er ziemlich weit hinten steht. Und wenn er ziemlich weit vorne steht und mehr Risiko geht und vielleicht auch eben mal aus diesen Mustern ausbricht, der selber spielt, dann ist das ja eben auch eine Nachricht an sich selber. Und wenn wir über Muster sprechen, die wird ihm Fonini wenig geben. Fonini wird seinen zweiten Aufschlag attackieren. Fonini ist der Meister darin, die Muster von anderen Spielern zu brechen. Der wird den Court super breit machen. Der wird richtige Winkel da reinbauen. Also immer alles vorausgesetzt, Fonini ist gut drauf. Aber ich spreche jetzt von einem Fonini, der gut drauf ist. Der wird die Winkel da reinsetzen. Der wird Stopbälle spielen. Jetzt auch nicht unbedingt, was Zverev will. Er wird alles machen, was Zverev nicht will. Wenn Zverev so spielt wie im letzten Jahr, dann würde ich davon ausgehen, dass er sich trotzdem durchsetzt. Einfach, weil er einen besseren Aufschlag hat als Fonini. Aber wenn er so spielt wie in den letzten Wochen, dann sollte sich hier Fonini wahrscheinlich durchsetzen.
Fonini hat heute in 4 Sätzen gegen Roberto Bautista Agut gewonnen. Hatte im dritten Satz, wir haben es in den ersten 3 oder in den ersten 2 Runden schon besprochen, hat im dritten Satz mal wieder so ein bisschen die Gedanken wandern lassen, aber am Ende sicher in 4 Sätzen gewonnen. Fonini hat das Duell in diesem Jahr in Monte Carlo damals sehr beeindruckend klar in 2 Sätzen gewonnen und er trifft jetzt auf Alexander Zverev. Das Spiel wird übermorgen stattfinden. Und Zverev, wir können im Moment sagen, er ist so ein bisschen der 40-60 Außenseiter, hätte ich gesagt.
Ja, so ungefähr. 40-60, vielleicht 35-65. So würde ich das auch ungefähr einschätzen.
Fabio Fognini gegen Alexander Zverev ist eins der fantastischen Achtelfinals. Ein weiteres fantastisches Achtelfinale ist das von Dominic Thiem und Gael Monfils. Dominic Thiem hat heute gegen Pablo Cuevas in 4 Sätzen gewonnen und musste wieder einen Satz abgeben gegen einen derzeit formstarken Pablo Cuevas, hat aber die letzten beiden Sätze sehr routiniert über die Runden gebracht und hat seinen Weg ja so ein bisschen durchgezwungen durch dieses Match. Und er trifft auf Gael Monfils, der gegen Antoine Wong überhaupt keine Probleme hatte. 6-3, 6-2, 6-3. Wir müssen über Thiem sprechen. Der hat jetzt gegen Bublik, gegen Tommy Paul und auch gegen Pablo Cuevas unserer Meinung nach relativ schwierige Aufgaben gehabt. Von den Top 4, und darüber kann man gerne diskutieren, vielleicht die schwierigste Auslosung. Aber Thiem hat sich hier, glaube ich, den stärksten Eindruck bislang hinterlassen von den 3 Runden. Und es könnte ja auch sein, dass er sich so langsam in dieses Turnier reinspielt.
Er ist ja nun jemand, der auch durchaus gerne arbeitet, der Matches in fast einen physischen Kampf umdrehen kann oder ausarten lassen kann. Und diese Art von Matches wird er fast immer gewinnen. Und ich denke, man kann hier zweierlei Meinung sein. Entweder man sagt, wow, okay, er testet sich hier wirklich. Und wenn er in eine enge Situation reinkommt, dann hat er einfach in diesem Turnier schon genug an Selbstvertrauen aufgebaut, dass er da durchgeht. Oder man kann sagen, meine Güte, ihm steht wirklich noch eine brutale Auslosung bevor. Er kann aber wirklich jede Minute gebrauchen, die er nicht auf dem Court gestanden hat. Denn alleine Gael Monfils in der nächsten Runde, das könnte eine richtig harte Nummer werden. Er hat zwar bisher alle 5 Duelle klar gegen Gael Monfils gewonnen, häufig auch sehr einfache Sätze drin gehabt, aber Gael Monfils, muss man vielleicht sagen, in den ersten Runden hier unter Umständen der formstärkste Spieler gewesen, wenn man sich anschaut. Er hat wirklich sehr souverän hier gegen seine Gegner ausgesehen. Und er ist in einer richtig guten Form. Das muss bei ihm nicht immer heißen, dass er dann in das Match gegen ein Thiem reinkommt und das auch auf den Platz mitbringen kann. Aber ich würde vermuten, dass er ihn mehr fordern kann, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Und wenn Thiem da dann noch weiterkommt, ja meine Güte, dann wird es wahrscheinlich noch härter.
Monfils, über den haben wir auch relativ wenig gesprochen, weil er wirklich im Moment hier durchgeht, wie ein warmes Messer durch die warme Butter oder heißes Messer durch die warme Butter. Das war bislang wirklich sehr gut. Vor allen Dingen, es gibt so keinen Gehirnaufsetzer von Gael Monfils. Er spielt wirklich konzentriert das Ganze runter. Wir haben schon mal Svitolina-Effekt genannt in diesem Jahr. Er hat sich nochmal dazu geäußert, wie glücklich er im Moment sei mit Elina Svitolina. Vielleicht ist auch das der Svitolina-Effekt.
Möglich, also eben kaum Spirenzchen drin. Ja. Er wird immer ein Mann der Show bleiben, aber ich hatte zwischendrin immer mal wieder in das Matching Wong reingeschaut und er hat sich nicht auf Spielchen eingelassen, er hat das einfach völlig routiniert zu Ende gebracht und Svitolina ist ja in gewisser Weise eine ziemliche No-Nonsense-Spielerin. Sie hat nicht die spielerischen Mittel von Monfils, aber sie ist halt eine, die wirklich ein ziemliches Maximum aus dem rausholt, zumindest auf der regulären Tour von dem, was sie im Angebot hat. Und das kann man über ihn nicht immer sagen und er hat sich dazu auch geäußert in den vergangenen Tagen, hat gesagt, hey, das war aber auch nicht immer mein Ziel, ich will die Leute auch unterhalten, alles klar, kein Problem. Aber er gehört ja in der Theorie immer noch zu den 10 besten Sandplatzspielern, die wir haben. Und jetzt kann er das gegen den wahrscheinlich drittbesten Sandplatzspieler zeigen, dass er da eigentlich oben hingehört.
Dominic Thiem gegen Gael Monfils ist auch eins dieser Knaller-Achtelfinals, was wir erleben werden. Und ein weiteres Knaller-Achtelfinale ist das von Karen Khachanov gegen Juan Martin del Potro. Auch Karen Khachanov, über den haben wir noch gar nicht viel gesprochen hier. Auch der ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen bislang. Der hat nämlich gegen Martin Kljan heute in kleinen drei Sätzen gewonnen, 6-1, 6-4, 6-3. Er trifft auf Juan Martin Del Potro, der heute den Grumpy Delpo gegeben hat. Es war eine Situation im dritten Satz, er führte mit 6-4 und 6-4. Dann gab es eine Situation, dass Jordan Thompson einen Crossball rübergespielt hat, der laut Juan Martin Del Potro ausgewiesen ist. Das war 0-0 und Einstand. Und Juan Martin Del Potro wurde fuchsteufelswild, hat den Schiedsrichter runtergeholt, der hat gesagt, hat die Ballmarke ihm gezeigt und hat gesagt, der war drauf. Juan Martin Del Potro hat dann gesagt, aber den Ball hast du ausgegeben, das war so einer, der 10 Zentimeter entfernt war, und dieser ist hier draußen. Wie kann das sein? Dann hat er sogar die Oberschiedsrichterin geholt, beziehungsweise die Supervisorin, die hat ihm dann auch gesagt, Delpo, es ist jetzt nun mal eine Tatsachenentscheidung. Dann hat er sich noch weiter aufgeregt. Jordan Thompson hat sich aufgeregt. Das war bei Aufschlag Jordan Thompson. Der hat den Aufschlag dann verloren, hat dann den Ball weggeschossen, hat dafür eine Verwarnung bekommen. Und Juan Martin Del Potro hat nichts Besseres zu tun gehabt, als rüberzugehen und zu Thompson zu sagen, das ist alles die Schuld des Schiedsrichters. Das war eine ganz, ganz komische Situation. Juan Martin Del Potro hat aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, hat den dritten Satz mit 6-0 gewonnen und hat nicht mal eine Umarmung von Jordan Thompson hinterher bekommen. Und das ist etwas, das bekommt Juan Martin Del Potro selten. Ganz komisch.
Aber immerhin hat er einen Elefanten umarmt.
Elefanten hat er umarmt?
Ja, den, wenn er aus einer Mücke einen Elefanten macht, hat er den Elefanten heute aber umarmt. Also, das kann man nicht anders sagen. Ich habe die Szene nicht gesehen, habe jetzt zum ersten Mal wirklich davon gehört.
Ganz komische Situation, ganz komisch. Bei so einem Spielstand.
Vielleicht hat schon lange in ihm gewartet, diese Situation. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie die nächste Runde wird. Denn da wird er mehr gefordert werden als Jordan Thompson, Kharin Khachanov. Kein gutes Jahr bisher gehabt, aber auf eine gewisse Art und Weise ein Grand-Slam-Spieler, jemand für die großen Matches, der da auch Bock drauf hat, der auch schon ein paar gewonnen hat, ein paar verloren hat. Ich denke, er wird Del Potro fordern. Vermutlich wird Del Potro sich am Ende durchsetzen, aber das ist ein Match, das Spaß machen könnte.
Ja, absolut. Kharin Khachanov gegen Grumpy Juan Martin Del Potro. Wie gesagt, Delpo hatte überhaupt keine Schwierigkeiten gegen John Thompson. Das hätte er auch so gewonnen. Aber Thompson war dann ein bisschen sauer auf ihn. Auf jeden Fall Del Potro und Khachanov im Achtelfinale. Auch im Achtelfinale sind Stefanos Tsitsipas und Stan Wawrinka. Die mussten ihr Match von gestern noch nachholen. Stefanos Tsitsipas hat gegen Filip Krajinovic beinahe noch einen richtigen Ausrutscher hingelegt. Er hatte im dritten Satz geführt, dann wurde es abgebrochen, dann hat er den Tiebreak mit 6-7 verloren, dann lag er im vierten Satz mit 3-5 zurück. Filip Krajinovic schlug schon auf den Satz auf und auf den Satzausgleich auf, und dann konnte sich Tsitsipas da so rauswinden aus dieser Geschichte und konnte am Ende den Tiebreak mit 8-6 gewinnen und dann auch das Match in 4 Sätzen gewinnen. Ich wäre sehr interessiert daran gewesen, wie das Match ausgegangen wäre, hätte Krajinovic den vierten Satz gewonnen.
Krajinovic wird sich auch ordentlich drüber ärgern, wenn man seine Kommentare gegenüber den serbischen Medien gesehen hat, dann war er wohl wirklich unzufrieden, denn er hat sich über die letzten Wochen ja in eine Position gebracht, um so ein Match zu gewinnen. Er hat in meinem Turnier das Finale erreicht, beim ATP-Turnier, war bei dem Masters-Turnier nicht dabei, weil er einfach nicht im Hauptfeld gestanden hätte, hat er das Challenger in Heilbronn gewonnen. Also er hat eine der besten Bilanzen auf dem Sand gehabt, natürlich 2 Level unter dem, was Tsitsipas hingelegt hat. Aber er hat sich hier eben wirklich in eine Situation gebracht, um einen großen Spieler zu besiegen. Und er hätte gestern schon den dritten Satz gewinnen können, müssen. War eine schräge Situation, weil es eben alles kurz vorm Abbruch stand. Wir haben das ja quasi live mitkommentiert am Ende der gestrigen Folge. Und das hätte er schon gewinnen können. Aber da hat er dann noch wirklich 3 Ehrenrunden genommen, hat es dann heute für sich entschieden. Vierte ebenso, aber da kommt dann Tsitsipas durch. Und was Tsitsipas wirklich hilft, ist halt wirklich diese Explosivität. Der kann à la Tsonga aus dem Nichts sowas von Gas geben, dass er sich halt auch aus Punkten befreien kann und auch das Selbstbewusstsein, um sich aus Punkten zu befreien, bei denen andere sich schwerer tun.
Filip Krajinovic hat mich trotzdem in den letzten Wochen beeindruckt. Der hat einen guten Weg zurück jetzt wieder gehabt. Der war 2017, war da so auf der Bildfläche erschienen, damals mit dem, ich glaube, Finale in Paris, Bercy, und dann kam 2018 nicht viel und jetzt 2019 die Sandplatzsaison zuletzt. Das war wirklich stark von ihm.
Und er spielt halt eigentlich ein technisch sehr feines Tennis. Bei ihm gab es ein bisschen eine Kontroverse Anfang des Jahres. Nicht von ihm ausgelöst, aber Thomas Johansson, der Trainer von David Goffin, der hat ein bisschen hin und her gewechselt. David Goffin hat ihn am Ende zurückgenommen. Krajinovic war darüber unglücklich, spielt aber wirklich ein gutes Jahr. Ist wahrscheinlich keiner, der mal nach ganz weit oben kommt. Aber dieses technisch feine, konzentrierte Tennis, das sollte ihn eigentlich konstantere Ergebnisse bringen, als er die in der Vergangenheit bisher gehabt hat.
Jetzt gucke ich nochmal gerade nach. Im Race to London ist er im Moment wieder auf Platz 30. Also er hat sich wirklich wieder berappelt und ist jetzt in Ranking-Regionen wieder gerade im Race, wo er dann auch wieder angreifen kann, vielleicht mal wieder eine Setzung zu bekommen. Jan Lennart Struff im Moment auf 29 im Race. Das nur nebenbei. Und Stan Wawrinka hat sich dann gegen Gregor Dimitrov auch durchgemogelt am Ende mit einem spektakulären Tiebreak im dritten Satz. Insgesamt waren es 3 Tiebreaks, 7-6, 7-6, 7-6 heißt es am Ende. Aber der dritte Tiebreak war besonders spektakulär, weil Stan Wawrinka mit 2-6 zurücklag und dann am Ende mit 10-8 diesen Tiebreak gewonnen hat. Stan Wawrinka, hätte er nicht diese Horrorauslosung vor sich mit Tsitsipas, vielleicht dann Federer, vielleicht dann Nadal, vielleicht dann Djokovic, dann würde ich sagen, er ist ein Konkurrent darum, hier das Turnier zu gewinnen. Es spricht einzig und allein die Auslosung dagegen.
Dürfte extrem schwer für ihn werden. Muss gucken, wie Tsitsipas drauf ist. Aber ein Tsitsipas, der vielleicht morgen wieder einigermaßen frisch ist, besserer Stimmung ist, der könnte Wawrinka das Leben unglaublich schwer machen gegen Federer. Dazu dürfte es in der nächsten Runde wohl kommen. Hätte Wawrinka wahrscheinlich eine ganz gute Chance, aber dann käme höchstwahrscheinlich eben Nadal. Ich würde zustimmen, das ist wirklich mal das alte Tennis-Klischee. Das gucken wir uns mal von Runde zu Runde an und dann evaluieren wir die Chancen mal neu. Das Match gegen Dimitrov war wirklich schräg. Wir hatten es gestern schon angesprochen, auch die ersten beiden Sätze hätte Wawrinka verlieren können. Die Szene, die mir von heute bleibt, eben Wawrinka schlägt aufs Match auf, Dimitrov holt sich das Break zurück, Dimitrov ist einfach der bessere Spieler am Anfang des Tiebreaks, führt 6-2, eigene Fehler, gutes Spiel von Wawrinka, steht 6-6. Ich glaube, es geht dann nochmal auf 7-7 oder 8-8 und Dimitrov greift das Netz an und ich glaube, er hat es kommen sehen, wir haben es kommen sehen, alle haben es kommen sehen. Er wird jetzt in die Rückhand von Wawrinka reingehen. Wawrinka steht dort und hämmert ein Ding die Linie entlang, ist danach auch etliche Male von Wawrinka geretweetet worden in allen möglichen Formen, aber das war echt klassisch Dimitrov. Dimitrov, der einfach die Übersicht verliert und es meiner Meinung nach Wawrinka in dem Moment zu einfach macht. Und klar, Wawrinka kann sich da absolut drauf feiern, kann sich auf das ganze Match feiern, aber Dimitrov hätte das am Ende auch in 3 Sätzen gewinnen können, wäre er ja taktisch etwas reifer, vielleicht auch etwas nervenstärker, aber darüber reden wir natürlich schon seit Jahren. Und jetzt hat er es wirklich geschafft, innerhalb eines Jahres bei 3 Grand-Slam-Turnieren gegen Wawrinka zu verlieren.
Das muss man ihm auch erstmal nachmachen. Ne? Also Tsitsipas gegen Wawrinka morgen, das ist unsere Gewinnspielfrage. Wie geht das Match aus zwischen Tsitsipas und Wawrinka? Antwortet einfach bei uns bei Facebook bzw. bei Twitter mit zum Beispiel Tsitsipas in 3, 4, 5 oder Wawrinka in 3, 4, 5 Sätzen. Das waren die Herren. Wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht. Wir kommen gleich wieder mit den Damen, die nämlich heute auch so ein bisschen die Jugendbewegung nach vorne gebracht haben. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und unserem Daily Tout le Jour von Chip and Charge.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf meinsportpodcast.de.
Da haben wir uns eben ein bisschen verquatscht bei den Herren, deswegen jetzt ganz zügig zu den Damen und die hatten nicht minder super Begegnungen heute. Wir haben zum Beispiel 2 richtig große Überraschungen erlebt. Das eine ist die Niederlage von Naomi Osaka gegen Katerina Siniakova. Sie überrascht sowohl, dass es sie gegeben hat und in welcher Höhe es sie gegeben hat, diese Niederlage von Osaka. Osaka verlor mit 4-6 und 2-6 und hat sich hinterher sogar fast erleichtert gezeigt, ausgeschieden zu sein, weil sie sagte, der Druck ist einfach so groß geworden und ich habe auch schon an den Kalenderslam gedacht und so weiter. Vielleicht ist das das Beste, was mir passieren konnte. Siniakova, die bislang gar nicht so richtig in Erscheinung getreten war in diesem Jahr, außer im Doppel, an Nummer 1 der Weltrangliste ist, die hat ihre Chance genutzt und hat hier einen beeindruckenden Sieg eingefahren und steht hier auf einmal im Achtelfinale. Das war erstens eine Überraschung, zweitens ist das eine richtig gute Leistung gewesen von Katerina Siniakova und drittens Naomi Osaka scheint ganz froh zu sein, jetzt ein paar freie Tage zu haben.
Und Naomi Osaka hat in den letzten Tagen mit dem Feuer gespielt. Nachdem sie das zweimal erfolgreich gemacht hat, habe ich gesagt, wow, die muss hier wirklich erstmal geschlagen werden. Und schon wurde sie geschlagen. Wie wurde sie heute geschlagen? Ich denke, da gab es zwei Faktoren. Ich habe natürlich nicht das ganze Match gesehen, aber was auffiel, Siniakova hat einen guten Aufschlag. Und den hat sie für sich genutzt, um in dem Match drin zu bleiben, also quasi dem Aufschlag von Osaka selber etwas entgegenzusetzen, ein bisschen in den Rhythmus mitgehen zu können. Sie hat dann ja auch diese drei Breakbälle, ich glaube, bei 4-4 oder 5-4 im ersten Satz abgewehrt und den Satz dann für sich entschieden. Und das andere, und das glaube ich war ein taktischer Fehler von Osaka, Siniakova steht nicht umsonst im Ruf, eine der besten und stabilsten Rückhänder auf der Tour zu haben. Der Rest des Spiels kann ziemlich wackelig sein, aber mit der Rückhand kann sie quasi alles. Und sollte sie weit nach oben kommen, dann wird die Rückhand quasi schuld daran sein. Und hier hat sich Osaka auf ganz viele Cross-Duelle auf der Rückhand eingelassen, oder zu viele zumindest, und gab keinen Grund dafür. Das kann Siniakova wirklich den ganzen Tag lang. Und da ist Osaka so ein bisschen in die Falle gelaufen. Und diesmal konnte sie eben nicht zurückkommen. Sie hat dann auch einfach im zweiten Satz zu viele unerzwungene Fehler gemacht. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt hat, hey, da finde ich jetzt nicht unbedingt einen Weg rum. Und die Auslosung wäre nie einfacher geworden. Wahrscheinlich hat sie irgendwann wirklich gedacht, hey, okay, passt schon. Jetzt habe ich 16 Grand Slam Matches in Folge gewonnen. Spätestens im Hardcourt Sommer in den USA sollte ich wieder zu den besten Spielerinnen der Welt gehören. Und jetzt kann sie wirklich erstmal durchatmen und dann in aller Ruhe nach Wimbledon.
329 Tage lagen zwischen ihren beiden Grand Slam Niederlagen. Das eine war das letztes Jahr in der dritten Runde gegen Angelique Kerber in Wimbledon und das andere war jetzt die Niederlage gegen Katerina Siniakova hier in Paris. Und Katerina Siniakova steht im Achtelfinale. Dort trifft sie auf Madison Keys. Wo du eben über ein wackeliges Spiel sprechen konntest, haben wir hier heute auch ein Paradebeispiel gehabt von Madison Keys. Aber wir müssen auch sagen, sie etabliert sich inzwischen als absolute Bank, was die zweite Woche bei Grand-Slam-Turnieren angeht. Sie hat gegen Anna Blinkova mit 6-3, 6-7 und 6-4 gewonnen und ist jetzt im Achtelfinale gegen Katerina Siniakova. Aber auch da, sie führte im dritten Satz mit 2 Breaks schon. Auf einmal stand es wieder 4-4 und jeder dachte, oh, jetzt bricht sie wieder komplett ein. Dann hat sie sich das Break geholt nochmal und hat sie dann zum 6-4 ausserviert. Auch das ist aber trotzdem eine relativ wackelige Geschichte. Bei Madison Keys, so richtig die Überzeugung scheint bei ihr noch nicht so, ja, zu sein, richtig. Also sie scheint noch nicht so richtig überzeugt von ihrem Spiel selbst zu sein.
Form ist auf jeden Fall noch nicht in der Art und Weise da, wie sie das selber gerne hätte. Eins muss man zu Blinkova anmerken. Die hat jetzt, glaube ich, die Qualifikation inklusive 3 oder 4 Matches gehabt, wo sie große Rückstände aufgeholt hat. Schon in 2 der ersten 3 Main-Draw-Matches hat sie, glaube ich, jeweils irgendwie 0-4 im entscheidenden Satz oder nach verlorenem ersten Satz im zweiten Satz zurückgelegen. Also Blinkova war hier die absolute Kämpferin des Turniers gewesen. Eben in der Quali war ja das auch schon gelungen. Hier gegen Keys auch. War ein bisschen selbstverschuldet bei Keys, die auch schon in der vorherigen Runde, die ja erst gestern zurück oder zu Ende ging, mehr Arbeit gehabt hat, als es notwendig gewesen wäre. Auf der anderen Seite, sie muss im Moment eben erstmal geschlagen werden in Grand-Slam-Turnieren. Und sie kam ja hier nicht mit idealer Form rein. Aber der einzige Grund, warum, ich weiß nicht, ob wir beide, aber ich glaube, ich hatte sie zumindest ins Halbfinale getippt, der einzige Grund war einfach, hey, sie und Grand-Slam-Turniere, das passt im Moment einfach irgendwie. Da ist sie in der Lage, zumindest nervlich ein höheres Level abzurufen, als sie das im Moment auf der Tour kann. Und sie scheint einfach eine Grand-Slam statt eine reguläre Tourspielerin zu sein. Und sie wird besser spielen müssen gegen Siniakova, um da durchzukommen. Aber ich traue es ihr zu, dass sie sich da nochmal steigert. Und sie hat natürlich mit dem Aufschlag immer was in der Hinterhand, was ganz wenige andere auf der Tour haben.
Aber das Zauberwort ist irgendwie, ne? Also irgendwie beißt sie sich da im Moment durch. Da ist dieser Matchplan nicht da, wo man sagt, okay, auf das Spiel kann sie sich jetzt zurück, auf das Spiel kann sie sich jetzt fokussieren, das kann sie durchziehen, das kann sie durchbringen. Und so hat das immer, also den Eindruck hinterlässt das bei mir, als ob da zwischendurch ein bisschen Glück dabei ist, dass sie durch solche Spiele durchkommen. Weil beim 4:4 heute im dritten Satz gegen Anna Blinkova sah sie auf einmal wieder komplett lost auf. Und dann holt sie das Break mit 2-3 tollen Ballwechseln. Aber es ist immer in irgendeiner Weise, dass man denkt, ja, da hatte jetzt so ein bisschen auch der Zufall mit dabei geholfen.
Ich denke, man kann Kies jetzt nicht unterstellen, dass sie zu den Meisterstrateginnen auf der Tour gehört. Da gibt es einige, die wirklich sehr viel in dem Departement drauf haben, sie nicht unbedingt. Aber sie hat natürlich athletische Vorteile, sie hat technische Vorteile, sie unter Umständen hat auch Glück, wobei das wahrscheinlich alle immer in irgendeiner Form haben, genau wie das Pech. Ja, aber die fehlende Konstanz, die kommt eben nicht nur aus einer Beinarbeit oder einer Technik her, sondern glaube ich einfach, weil sie nicht die strategischste aller Spielerinnen ist. Sie baut das Spiel nicht so auf, dass es stets zu ihren Stärken hin sich bewegt, sondern sie lässt Spiele sich halt einfach auch so ein bisschen entwickeln. Und das war so der Eindruck gegen Blinkova, dass es war einfach ein Match, statt ein Match, was Kies aktiv gestaltet hat.
Madison Keys gegen Katerina Siniakova ist eins der Achtelfinals, was stattfindet. Das nächste ist das zwischen Sofia Kenin und Ashley Barty. Sofia Kenin hat es heute geschafft, gegen Serena Williams mit 6:2 und 7:5 zu gewinnen. Und das war nicht zufällig. Also jedenfalls sah es nicht so aus. Es war auch nicht so, dass Sofia Kenin übermenschlich gespielt hatte. Meiner Meinung nach hatte Sofia Kenin einen klaren Matchplan, mit Stops zu arbeiten, Serena Williams ans Bewegen zu bekommen, insgesamt dafür zu sorgen, dass Serena Williams nicht auf die Winner gehen kann, sondern den Ball so zu verteilen, dass Serena Williams arbeiten muss für ihre Bälle und dass Kenin am Ende mit einer guten Partie, keiner überragenden Partie dieses Match gewonnen hat. Sofia Kenin spielt gegen Ashley Barty, die, das muss man auch sagen, Andrea Petkovic richtig, richtig stark nach Hause geschickt hat mit 6:3 und 6:1.
Wir haben so häufig in dieser Sendung darüber gesprochen, dass die meisten Matches von Spielern bzw. Spielerinnen gewonnen werden, die kurzen Ballwechsel für sich entscheiden. Und hier war es recht ausgeglichen bei Williams und Kenin, zumindest kurz vor Schluss, aber Kenin hat eine vergleichsweise hohe Anzahl der längeren Ballwechsel gewonnen. Längere Ballwechsel beim French Open ist alles über viermal, dass der Ball übers Netz geht. Und das wird mit Absicht gewesen sein. Du hast angesprochen, Serena Williams, das hat Patrick Mouratoglou wahrscheinlich zur Freude von Serena Williams ja auch wieder den Medien erzählt. Knie ist immer noch nicht 100%. Sie hat nachher gesagt, Matchpraxis ist auch nicht da. Das wusste Kenin. Kenin ist jetzt auch keine, die sich irgendwie einschüchtern lässt, zumindest bisher in ihrer Karriere noch nie so gewirkt hat. Und die dann einfach weiß, hey, ich verteile den Ball hier klug. Sie hat ja ein Spiel, was durchaus dem von David Ferrer ähnelt. Der kann ja auch den ganzen Tag einfach Bälle verteilen. Und das hat Kenin hier gemacht und hat dann den Sieg verdient mit nach Hause genommen. Wir hatten gestern das als einen möglichen Upset angesprochen, habe aber auch nicht gedacht, dass das so klar passieren würde. Kenin wirkte aber eigentlich selten so, als wenn sie dieses Match wirklich abgeben würde oder als wenn sie wirklich in Gefahr geraten würde. Es war im Endeffekt ein einfach routinierter Sieg. Nächste Runde wird allerdings schwer für sie, weil Ash Barty, das hat sie gegen Petkovic gezeigt, sie hat einfach, wo wir von Matchplänen reden, sie hat ein sehr breites Repertoire an taktischen und technischen Mitteln, hat das heute ideal gegen Petkovic eingesetzt. Petkovic immer und immer wieder in ihre Rückhand gespielt, von dem, was ich gesehen habe. Das hat sich Barty natürlich einfach nur drüber bedankt und sie wird in der Lage sein, wahrscheinlich die Spielchen von Kenin mitzumachen, aber hat dann mehr Power, gerade in der Vorhand, um die Ballwechsel zu beenden. Also ich gehe davon aus, dass sie sich hier durchsetzt.
Barty hat so eine Bierruhe. Das ist der Wahnsinn.
Ich meine, wir hatten sie ja, glaube ich, auch gerade auf dem Schirm. Nicht unbedingt hier als Siegerin, aber sie ist eine, die vielleicht noch auf höherem Level vollzogen hat, was Struff gemacht hat in den letzten 1-2 Jahren. Sie hat sich entwickelt zu einer, deren Nerven die Schwäche waren in der Vergangenheit, die in den großen Momenten gezögert hat, hin zu einer Spielerin, die sich in den großen Momenten am wohlsten fühlt. Und wenn es eng wird, dann vertraut sie ihrem eigenen Spiel. Und das ist die große Kunst des Tennis. Und sie beherrscht den Moment.
Ja. Ashley Barty hat gegen Andrea Petkovic mit 6:3, 6:1 gewonnen, trifft auf Sonja Kenin. Simona Halep hat ganz klar gegen Lisa Zurenko heute in 55 Minuten gewonnen. 6-2, 6-1, darüber gibt es gar nicht so viel zu berichten, außer, dass Simona Halep sich damit mal wieder in Erinnerung gerufen hat, dass sie doch mit die größte Favoritin hier auf den Sieg ist. Und sie trifft, und auch das ist etwas überraschend, auf die gerade 18 Jahre alt gewordene Iga Swiatek aus Polen. Die hat nämlich heute gegen Monika Puig nach einem Bagel, den sie bekommen hat im ersten Satz, nach 0-6, die nächsten beiden Sätze noch mit 6-3 und 6-3 gewonnen. Und wir haben über die Nachfolgerin von Agnieszka Radwanska gesprochen. Agnieszka Radwanska, die letztes Jahr abgetreten ist. Und wir haben gesagt, hier mit Magda Linett zum Beispiel und auch mit Iga Swiatek ist das polnische Tennis in guten Händen. Ich habe so ein bisschen trotzdem das Gefühl, dass Iga Swiatek nicht unbedingt dem Spiel von Agnieszka Radwanska nacheifern wollte in ihrer Karriere.
Nein, sie ist auch eine technisch sehr gute Spielerin. Sie hat sehr viele Mittel. Ihre Vorhand erinnert nicht an Radwanska, sondern ein klein bisschen an, würde ich sagen, die Möglichkeiten, die sie dort hat. Was mir an ihr sehr gut gefällt, ist diese Abgeklärtheit, diese Coolness, mit der sie die Matches gestaltet und aber auch gewinnt. Ich muss zugeben, ich war fast überrascht, wie emotional sie nach dem Matchpunkt war, weil wenn man sie anschaut während Matches, sie zeigt extrem seltene Regung. Ja. Und heute ist sie hingegangen und hat es ja wirklich in Tränen ausgebrochen nach dem Match. Das hat eine Zeit lang angehalten. Ich glaube, weil sie emotional auch so gestresst war. Sie sah nervös aus dem ersten.
Ja, Entschuldigung, ich wollte zustimmen.
Ja, nee, ich war gerade irritiert, weil draußen geht ein Feuerwerk los. Warum auch immer. Auf jeden Fall, Sätze 2 und 3 waren sowas von beeindruckend. Wer sie noch nicht gesehen hat, wirklich technisch kann sie alles oder fast alles, kann sich alles noch steigern, hat einen tollen Aufschlag im Vergleich zu Agnieszka Radwanska, hat natürlich nicht unbedingt die Variabilität von Agnieszka Radwanska, könnte sich aber mit ihrer Art einfach zu einer sehr guten Spielerin entwickeln. Ich gehe davon aus, dass sie von Halep ziemlich die Ohren lang gezogen bekommen wird, weil ich denke, dass sie relativ nervös sein könnte, nach dem, was wir heute gegen Puig gesehen haben, aber sie ist definitiv eine, auf die wir ein Auge behalten müssen.
Absolut, absolut. Aber was ich meinte mit, sie hat sich Agnieszka Radwanska nicht so zum Vorbild genommen. Agnieszka Radwanska hat es nicht so mit der Power gehabt. Agnieszka Radwanska hat es damit gehabt, dass sie den Ball zu jedem Zeitpunkt in jedem Quadratzentimeter des Platzes unterbringen konnte. Und Iga Swiatek ist eine sehr powervolle Spielerin.
Sie hat sowas von, wir haben letzten Tag viel über Matic gesprochen, sie hat was von Matic Plus. Weil sie wahrscheinlich mal mehr Power als Matic entwickeln wird, aber eine ähnliche Vielfalt an Möglichkeiten in ihrem Spiel hat und wäre nicht überrascht, wenn sie eben die Karriere von Matic um einiges toppen könnte.
Iga Swiatek also auch im Achtelfinale gegen Simona Halep. Und eins haben wir noch, ein Achtelfinale. Und wer das vorher gewettet hat, der ist jetzt ein sehr reicher Mensch. Amanda Anisimova hat gegen Irina Kamelia Begu mit 7-6 und 6-4 gewonnen und trifft jetzt auf Aljona Bolsova. Aljona Bolsova hat vor diesem French Open drei Matches auf WTA-Ebene außerhalb der Qualifikation, also in Hauptfeldern, gespielt. Und jetzt erreicht sie hier das Achtelfinale durch einen Sieg über Ekaterina Alexandrova mit 6-2 und 7-5. Und dann tatsächlich haben wir auf Twitter dann auch die Frage bekommen, ja, ist ja schön, ich kannte sie bislang noch nicht. Erzählt mir ein bisschen was dazu. Aljona Bolsova, 21 Jahre alt, ist wirklich, wirklich ganz, ganz neu auf der Szene.
Das kann man so sagen. Anscheinend eine spannende Persönlichkeit. Ich habe sie auch erst bei diesem French Open wirklich gesehen, bisschen vor ein Auge drauf gehabt. Sie hatte ja unter anderem zum Beispiel gute Fed Cup-Ergebnisse, kam dann hier hin. Und was ich gesehen habe, ist sie vor allem eine, die sehr klug Bälle verteilen kann. Das war heute so ein bisschen der Schlüssel von dem, was ich gegen Alexandrova gesehen habe. Muss man sagen, Alexandrova war natürlich wirklich eine für die schnellen Belege. Für die war das schon positiv in die dritte Runde gekommen zu sein. Und Bolsova hat sie einfach ans Laufen gebracht, hat die Fehler erzwungen. So sah es jetzt aus, als wenn das primäre Spiel von Bolsova wäre. Bin aber gespannt, was sie gegen Anisimova bringt. Das Interessante an Bolsova, ein bisschen natürlich auch rumrecherchiert in den letzten Tagen, ein Interview von ihr dann auch in den letzten Tagen in El País gesehen. Da erzählt sie relativ viel über sich selber, hat sich anscheinend nicht immer aufs Tennis konzentriert, weil sie auch ein paar andere Interessen abseits des Tennis hat, hat zwischendrin studiert, hat jetzt wieder angefangen, irgendwas mit Mode, scheint ein sehr künstlerischer Mensch zu sein, erzählt viel, dass sie sich nicht unbedingt immer in dem eher oberflächlichen Tennis wohlfühlt, hat über ihre politischen Einstellung in dem Interview gesprochen. Sie ist sehr feministisch drauf und generell einfach jemand, der sehr viel zu reflektieren scheint, aber damit nicht unbedingt bisher immer laut in Erscheinung getreten ist, sondern eher so eine durchdachte Persönlichkeit. Das war so ein bisschen mein Eindruck von dem Interview und was ich sonst so gelesen habe. Bin gespannt, ob sie in der Lage sein wird, sich auf der Tour zu etablieren. Sie ist jetzt in Top 100 drin. Muss mal gucken, ob sie es auf Hardcourts auch schafft, sich so gut zu verkaufen. Jetzt kriegt sie eine ganz große Hürde in Form von Anisimova, die ihr wahrscheinlich im Moment noch ein bisschen voraus sein dürfte.
Ich habe gesagt, dass Anisimova ins Viertelfinale kommt.
Absolut. Ich habe gedacht, sie wird an Begu scheitern. War aber nicht der Fall. Begu hat sich immer wieder in dieses Match sie hat sich genug Fehler aus dem Spiel von Anisimova geholt, um immer wieder in dieses Match zurückzukommen. Aber Anisimova am Ende dann hier doch klar mehr Power gehabt. Wirkte allerdings ein bisschen angeschlagen am Ende. Da muss man vielleicht ein Auge drauf behalten. Das haben wir jetzt schon einige Mal in diesem Turnier gesehen. Aber von dem, was ich mitbekommen habe von Bolzova, dürfte Anisimova hier doch die Favoritin sein.
Anisimova musste sich am Finger, glaube ich, behandeln lassen. Ich glaube, beziehungsweise so wie ich es gesehen habe, sah es nicht so schlimm aus. Vielleicht reicht da sogar ein Pflaster.
Ja, das war eben vor dem letzten Spiel, da hat sie sich so ein bisschen diesen Finger tapen lassen, wirkte vorher aber auch nicht immer komplett rund. Muss man einfach mal schauen, aber ihre Geschichte ist natürlich immer noch spektakulär. Wir haben in der Australian Open über sie gesprochen. Sie ist auf einem Weg, wo sie wahrscheinlich eine sehr erfolgreiche Karriere haben dürfte. Sie hat so viel schon in ihrem Spiel drin, sie ist so nervenstark für ihr Alter. Sie geht hier als Favoritin rein, würde dann zum ersten Mal im Viertelfinale bei einem Grand Slam stehen. Also sie zeigt sehr gute Zeichen für die Zukunft.
Das Damendraw ist mächtig auseinandergefallen, aber man muss nicht mit der Lupe suchen, um die interessanten Spielerinnen zu finden.
Nein, auf keinen Fall. Und das ist ja einer der Effekte, dass das Damentennis abseits von ein paar wirklich im Moment oder teils zumindest herausragend spielenden Spielerinnen sehr offen ist. Und die Tiefe ist da und vor allem, was dort ja passiert. Wir haben quasi jetzt schon die dritte junge Welle, die da im Moment durchkommt. Eben die Anisimovas und Swiateks dieser Welt, die wahrscheinlich in 3 Jahren auch spätestens zum Grand Slam Turniere spielen können. Und das macht es im Moment so spannend. Und man hat das Gefühl, es ordnet sich alles neu. Und Simona Halep sollte hier wahrscheinlich lieber diese French Open gewinnen, sonst könnte es ein bisschen eng werden in Zukunft.
Absolut. Das waren die Damen. Morgen haben wir auch wieder einen vollgepackten Tag, auch wenn er nur auf 2 Plätzen stattfindet. Vondrousova, Sevastova und Kanepi gegen Matic, die eröffnen diesen Tag. Dann auf dem Center Court Leonardo Meyer gegen Roger Federer. Man hört, dass Leonardo Meyer verletzt sein soll. Danach Juan Ignacio Londero gegen Rafael Nadal und am Ende Stevens gegen Muguruza. Auf dem Suzanne Longlen geht es weiter mit Donna Vekic gegen Joe Konta, dann Tsitsipas gegen Wawrinka und dann Nishikori gegen Peer. Tsitsipas gegen Wawrinka, Stevens, Muguruza, die sind halt ganz dick angestrichen, diese beiden Matches.
Das sind auf jeden Fall Kandidaten fürs Match des Tages, wenn wir kurz drüber schauen, Kanepi gegen Matic, da sollten ihrer jetzigen Form Matic eigentlich die Favoritin sein, aber Grand Slam Kanepi, gucken, ob die im Vorhang wieder reingeflogen kommt. Du hast angesprochen, Meyer scheint angeschlagen zu sein, hat er wohl der spanischsprachigen Presse gesagt, Londero, er holt sicherlich irgendwie 6 bis 8 Spiele und dann wird er mit Applaus vom Chatrier gebeten. Stevens gegen Muguruza, ziemlich offene Geschichte, kann eine kleine Katastrophe werden, kann aber ein fantastisches Match werden. Ich hatte gesagt, gestern Muguruza für mich in der Form doch Favoritin. Vondrousova gegen Sevastova hängt, glaube ich, davon ab, wie gut sich Sevastova erholt hat. Wenn die noch zu knabbern hat am gestrigen Match, dann sollte Vondrousova das für sich entscheiden. Ansonsten könnte es richtig spannend werden. Vekic gegen Konta hat super Potenzial. Die beiden haben ja schon richtig enge Matches gegeneinander gespielt. Tsitsipas gegen Wawrinka wahrscheinlich wirklich das Tageshighlight. Bin sehr gespannt drauf. Ich denke, Tsitsipas gewinnt in 4 oder 5 Sätzen, aber natürlich nicht überrascht, wenn es genau andersrum kommt. Und Nishikori gegen Peer. Nishikori, ganz interessant, in der PK gestern noch über die Rückhand von Peer gesprochen, hat gesagt, beste Rückhand auf der Tour, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Peer meint in sehr guter Form. Also er sollte in der Lage sein, Nishikori herauszufordern.
Ach, wir freuen uns doch jetzt schon wieder auf morgen 11 Uhr, wenn es dann wieder losgeht. Und dann könnt ihr uns auch wieder auf Twitter folgen, @chipundcharge und auf Facebook, facebook.com/chipundcharge. Und wenn ihr dann noch Zeit für eine Rezension oder eine Bewertung bei iTunes habt, sind wir noch glücklicher. Wie gesagt, die Gewinnspielfrage ist, wie geht das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Stan Wawrinka aus? Antwortet mit Stefanos Tsitsipas in 3-4-5 oder in Stan Wawrinka in 3-4-5. Und dann werden wir morgen natürlich wieder das Los entscheiden lassen über den Sieger, der die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins bekommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Auf Wiederhören.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.